Wahrheiten oder Schlüssel oder man könnte es auch Prinzipien nennen über biblischen Glauben. Wer von euch hatte denn die ersten beiden Teile alle gehört oder nachgehört in irgendeiner Weise? Oh ja, das sind doch ganz, ganz viele. Alle anderen kann ich nur empfehlen, geht mal auf unsere Website, da könnt ihr euch die kostenfrei runterladen als MP3-Datei oder auch natürlich hier in unserem Mediendienst könnt ihr die für kleines Geld heute mitnehmen. Der Einstieg heute ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich denke, ihr seid so weit oben, so die Lichter erst ausmachen und dann den kurzen Ausschnitt uns anschauen. Vor allem die Lichter da. Jetzt ist gut. Das sagt gar nichts, es ist zufällig da. Jetzt kommt das Entscheidende. Schön laut.
Das ist ein Mann nicht. Da kommst du noch ein Schwärmen, wenn du das siehst. Das gehört alles uns.
Das reicht, das war's schon. Wir sehen heute keine brennenden Landkarten, nein. Es ging mir um den entscheidenden Satz. Habt ihr den mitbekommen? Ja. Er schaut sich da, das ist eine Ponderosa Ranch an, sein Riesengebiet, fast so groß wie Nevada selbst, und sagt seinem erstgeborenen Adam, und das gehört alles uns. Ich weiß nicht, wie oft dieser Satz hat zu mir geredet. Wir haben diese Serie jetzt, wir haben die angefangen als Familie zu gucken, das ist ganz nett, mal was anderes. Aber die Aussage dahinter meine ich. Wir schauen die Bibel. Und wir lesen sie, und einige von euch haben sie schon mehrfach gelesen. Und wir sehen da ein Acker nach dem anderen, nennen wir es mal so, mit Frucht drauf. Und wir sehen riesige Herden, alle möglichen Tiere, wir sehen Gold, Silber, Diamanten. Ja, jetzt mal geistig gesprochen, sind das alles Schätze. Und wir können sagen, hey, und das gehört alles uns. Amen. Ich bin so berührt worden durch eine Geschichte. In einem kleinen Dorf wohnt eine ältere arme Frau. Wenn ich weiß, war das in Osteuropa. Ihr Sohn ist vor Jahren nach Amerika ausgewandert. Regelmäßig schreibt er ihr. Eines Tages erhält die Frau Besuch vom Lehrer im Dorf. Sie zeigt ihm freudig die Briefe des Sohnes und auch die hübschen Bildchen, die der Sohn seinen Briefen beigelegt hat. Es sind zwar immer die gleichen Bilder, die der Sohn geschickt hat, aber die alte Frau freut sich daran. Frau, sagt der Lehrer, das ist doch Geld. Das sind amerikanische Dollarnoten. Sie sind reich und Sie wissen es gar nicht. Man kann leicht lächeln über so viel Unwissenheit dieser Frau, aber ich denke, wir sind oft so mit den Schätzen Gottes in seinem Wort umgegangen, wie diese Frau mit den Bildchen, die eigentlich Dollarnoten waren. Immer die gleichen hübschen Geschichten, die man hört im Gottesdienst oder in seiner eigenen Bibellese. Immer die gleichen netten Worte und wir merken gar nicht, dass sie voller Reichtum und Leben, voller Freude und Kraft stecken. Wir sind reich im Glauben, reich in der Hoffnung und wissen es gar nicht. Wir sind Königskinder, sind die Erben Gottes und leben oft wie Bettler und beklagen die Lebensnöte. Dabei steht schon in Jakobus, hat nicht Gott erwählt, die Armen auf dieser Welt, dass sie am Glauben reich sein und Erben des Reichs, welches er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ganz kurz zusammengefasst, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben uns letztes Mal die ersten beiden Wahrheiten angeschaut. Derer war die erste, Glauben hat eine Bestimmung. Wir haben uns angeschaut, dass Glauben kein Selbstzweck ist. Nicht einfach nur, naja, ich bin halt dann reich und bin gesund und meine Ehe funktioniert wieder und mir geht's gut. Das ist nicht das Ziel des Glaubens. Das ist ein netter Nebeneffekt. Wir haben gemerkt, dass der Glaube immer ein Ziel hat, was mit Gott übereinstimmt. Der Glauben steht immer in Zusammenhang mit dem Evangelium, mit der Verkündigung und Ausbreitung des Reiches Gottes auf jede Weise. Er ist kein Selbstzweck. Wir haben uns auch angeschaut, dass wer im Glauben lebt, und wir haben festgestellt, dass es nicht so viele sind, wie es sein könnten, wer im Glauben lebt, erhält überwältigende Autorität, buchstäblich überwältigend Nicht Menschen überwältigend, sondern Umstände, Sorgen, Ängste, Furcht überwältigende Autorität. Auch geistige Mächte werden dort mit überwältigt, die Gott entgegenstehen. Und zwar wozu? Zur Umsetzung des Auftrags. So, ich habe 4 Jahre gedient in unserer Armee. Und wenn ich als Zugführer, wir hatten 30, 40 Mann unter mir, wenn wir irgendeinen Auftrag bekommen haben, dann gab es auch immer die Ausrüstung dafür. Ich habe immer die Männer bekommen und ich habe das Material bekommen, die Fahrzeuge, was auch immer ich brauchte, um das durchzuführen. Und unser Gott ist ein fantastischer Oberbefehlshaber. Er gibt dir keinen Auftrag, wenn du nicht die Fähigkeit bekommst, dazu ihn auch umzuführen. Heute möchte ich mit euch eine ganz wesentliche Schriftstelle anschauen. Das erste Mal haben wir uns Hebräer 11,1 angeschaut. Heute schauen wir ein bisschen tiefer rein in Markus 11, Vers 22 bis 24. Jeder, der eine Bibel dabei hat, schlagt das doch mit mir auf. Und sollte der Rechner oben funktionieren, vielleicht kann man das an die Wand werfen, diese Stelle, dass wir die hier nochmal alle sehen können. Es ist der Moment, wo Jesus zu einem Feigenbaum gesprochen hat, der, obwohl er mit seinen Blättern signalisiert hat, jetzt ist Zeit für Feigen, er keine Feigen hatte. Und Jesus hat diesen Baum verflucht und sie gingen dann in die Stadt, kamen wieder raus und der Baum war verdorrt. Ich meine, ich habe Gärtner gelernt in meinem ersten Beruf und ich weiß, so schnell geht das nicht. Und wenn ich die Wurzeln abschneide, verdorrt er nicht in einem halben Tag. Das dauert Tage, Wochen, bis man das richtig sieht. Und die Jünger waren beeindruckt und dachten, wie geht das denn? Und dann gibt er ihnen eine Lehre, die bis heute fundamental ist für den biblischen Glauben. So wie Hebräer 11,1 auch eine dieser grundlegenden Lehren ist, so ist eben Markus 11, Vers 22 bis 24 grundlegend. Ich lese es jetzt hier aus der Schlacht der 2000-Übersetzung, einer ein bisschen neueren Übersetzung. Hier heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Bis hierhin. Diese Schriftstelle ist etwas, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was wir heute hier tun, ist nur ein Anreißen dessen, was da wirklich enthalten ist. Zum einen heißt es hier, habt Glauben an Gott. Die Elberfelder Übersetzung geht hier noch ein bisschen mehr ins Detail, ist grundtextnahe in diesem Zusammenhang. Da heißt es nämlich, habt den Glauben Gottes. Den Glauben Gottes. Moment, ich bin nicht Gott. Aber erinnert euch, was in 1. Mose 1, 26 steht, wir sind nach seiner Art geschaffen. Ich habe euch das mal so ein bisschen verglichen mit der DNS, die wir von Gott eigentlich haben. Wir sind nach seiner Art. Wir sind nicht mehr immer so artig, in Anführungszeichen, derart gerecht, wie wir eigentlich sein sollten. Wir leben manchmal ganz anders, als es unserer Art, wenn wir uns nach Gottes Art verstehen, entsprechen sollte. Aber wir sind ja auf dem Weg. Keiner ist perfekt, aber wir sind auf dem Weg, das zu tun und das zu sein, was Gott von uns wünscht. Nun, die Art des Glaubens Gottes zu haben, ist eine Herausforderung, aber keine unlösbare, Gott sei Dank. Was war Gottes Art? Ganz grob, ganz kurz, ganz knapp. Genesis, liest du es die ersten Kapitel lang. Gott sprach und es war da. Stimmt's? Das war Gottes Art zu glauben. Glauben ist eine Kraft, es ist nicht einfach nur irgendein Begriff, ich glaube, dass das ein Tisch ist. Das meint biblischen Glauben nicht, greift viel zu kurz. Die Art Gottes zu glauben heißt von etwas überzeugt sein, Hebräer 11, Vers 1, was nicht zu sehen ist, so als sei es schon da. Das ist ein Paradoxon für den Verstand, aber nicht für das Herz, das glaubt. Wir glauben ja nicht mit unserem Verstand, unser Verstand ist von Gott gegeben für andere Dinge. Aber unser Geist, unser innerer Mensch, wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Das ist die Definition Mensch, selbst von der Medizin her, aber auch von der Bibel in jedem Fall. So, wir sind Geist und wir sind genau genommen sprechender Geist. Stimmt's? Wir können uns ausdrücken durch die Sprache. Wir haben das voraus, jeder anderen Kreatur. Die können zwar Laute machen, aber niemand kann sprechen, wie der Mensch das tun kann, in Übereinstimmung mit seinem Willen und seiner Erkenntnis. Wir können das tun. Wir sind sprechender Geist. Wir sind tatsächlich nach der Art Gottes, weil Gott selbst ist sprechender Geist. Er ist der König, er ist Gott, keine Frage. Aber er ist auch ein sprechender Geist. Er ist nicht an Materie gebunden oder durch Materie begrenzt. So heißt es, habt also den Glauben Gottes. Welche Übersetzung haben wir hier? Was war das? Elberfelder. Stand es da so drin?
Ja.
Prima. Oh, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebt dich und wirft dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. Die Frage ist immer, was sagt er? Und warum sagt er das? Und wer ist er? Wir wissen, dass wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sprechen können und wir dadurch seine Autorität hineinbringen in die Umstände unseres Lebens. Das ist wie der Polizist, der handelt in der Autorität des Staates, indem er die Gesetze des Staates umsetzt und nicht seine eigenen macht. Kennen ja alle die Geschichte von irgendwelchen amerikanischen Kleinstadt-Sheriffs, die dann so ihre eigene Gesetze machen und dann irgendeine Kleinstadt damit terrorisieren. Das ist nicht Autorität. Das ist Missbrauch. Und das funktioniert auch immer nur eine kurze Weile, bis der große Arm des Gesetzes kommt und den kleinen Übeltäter hinwegfegt. Und so ist es geistlich nicht viel anders. Wenn wir in seiner Autorität handeln, sprich mit seiner Gesinnung, der Haltung der Liebe, der Demut, des Dienens, dann werden wir mit den Worten, die wir sprechen, viel größere Dinge erreichen können als bisher. So, wir müssen also wissen, was sagt das Wort. Wenn ich nicht weiß, was die Bibel wirklich aussagt über die ganzen Bereiche des Lebens, über die Ehe, über Familie, über Umgang mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern, mit Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Über all das gibt uns die Bibel Auskunft und lehrt uns, was richtig und falsch ist. Die 10 Gebote sind die große Überschrift, die im neuen Bund ja nochmal durch das Gesetz der Bibel der Liebe zusammengefasst werden. Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Dieses große Liebesgebot, auch in dieser Reihenfolge, ist sehr vielsagend und hilft uns, unser Leben so auszurichten, dass wir Gott ehren damit. Also ich muss das Wort kennen und wenn ich eine Not habe in dem Leben, das ist der wichtigste Tipp, vor allem für Einsteiger in den christlichen Glauben, wenn du noch nicht die Bibel kennst, finde heraus, was sagt die Bibel zu der Not, wo du gerade drin bist. Ich war mal in einer Krankheitssituation drin. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Bibel durchsucht. Was sagt die Bibel über Heilung? Was steht wirklich drin? Was hat Jesus gesagt? Was hat er getan? Was kann ich da in Anspruch nehmen? Weil eins wusste ich schon. Ich bin nicht weniger wert als irgendein anderer Christ auf dieser Welt. Und auch nicht weniger als die Jünger damals oder die Juden damals vor 2000 Jahren. Wenn er damals Leute geheilt hat und er sagt, ich will die Leprakranken zum Beispiel, dann ist sein Wille offensichtlich immer noch derselbe, weil ich bin ja kein Stiefkind. Ich bin genauso Kind Gottes wie jeder andere Christ auch. Und wenn er den geheilt hat, dann kann es doch sehr gut möglich sein, dass er das eigentlich mit mir auch längst getan hat. Und ich fand das raus. Ich fand draußen, Jesaja 53, Vers 5 steht, dass er meine Krankheit, und das ist wirklich das Wort für Krankheit, am Kreuz durch seine Striemen schon geheilt hat. Das war für mich Revolution. Und ich habe angefangen, das auszusprechen, was die Bibel sagt, nicht das, was mein Körper sagte. Und die Krankheit ging. Und nicht nur einmal, ich habe das mit mehreren Dingen dieser Art erlebt. Dass die Umstände sich verändert haben, nicht in der Woche und manchmal nicht mal in einem Jahr, aber immer letztendlich. Dann steht hier, dass du glauben musst, und zwar steht hier, sondern glaubt, dass was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, oder alles, was ihr auch im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und die Elberfelder sagt hier, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Ja? Paradox. Aber ich hab's doch noch gar nicht. Ich habe gebetet, dass Gott mich heilt, aber ich fühle mich immer noch so krank, vielleicht schlimmer als gestern. Was machst du, wenn du wirklich glaubst, es empfangen zu haben? Wie würde dein nächstes Gebet aussehen?
Danke.
Danke. Wenn Thomas mir sagt, ich werde dir heute 1000 Euro überweisen, morgen ist es auf deinem Konto, dann würde ich nicht erst morgen Danke sagen. Ich sage, danke Thomas. Weil ich weiß, er ist ein Mann mit Integrität. Wenn er mir was zusagt, wüsste ich, er wird das tun. Thomas ist so gut wie sein Name und er hat einen vortrefflichen Namen. Zuverlässig und in jeder Hinsicht integer. Und mein Gott ist noch viel besser. Viel besser als jeder Name, den wir hier haben können, ist sein Name. Er steht mit seinem Namen für sein Wort. Und wenn er zugesagt hat, dass meine Sünde vergeben wurde und mein Körper geheilt wurde durch Jesu Tod am Kreuz, dann nehme ich das sehr ernst. Ja, aber was ist, wenn nichts passiert? Habe ich was zu verlieren? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ich sage es immer wieder gerne, ist, dass ich heimgehe zu meinem Herrn, wenn ich eine Krankheit habe. Ich gehe trotzdem zum Arzt, ich nehme jede Behandlung wahr, die ich kriegen kann, keine Frage. Aber ich werde nicht vergessen, meine Medizin vom Herrn her einzunehmen, indem ich meine Heilung proklamiere, ausspreche und nicht locker lasse bis zu meinem letzten Atemzug. Ich habe nichts zu verlieren. Ich werde auch nicht bitter, wenn es länger dauert. Steht ihr? Es liegt ja oft an Dingen, die ich gar nicht verstehe oder gar nicht durchschaue. Und das werde ich im Himmel vielleicht erst verstehen. Aber wenn ich die Bibel sehe und sehe, was wir manchmal erleben, wir erleben schon großartige Dinge, auch hier in der Gemeinde, aber manchmal sehe ich dann doch schon, da ist mehr. Ich sehe, welche Heilungen wir in der Apostelgeschichte sehen und wie leicht das da manchmal ging. Ich denke, wow, da gibt es noch mehr. Also ich weiß nicht, wie viel mehr. Ich weiß nicht, ob wir dahin kommen, dass wir irgendwann sagen können, 100% derer, mit denen wir beten, werden sofort geheilt. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, es ist mehr möglich, als wir bisher erlebt haben. Und solange ich die Diskrepanz sehe, solange bin ich kühn und mutig und sage, Herr, wir gehen weiter, wir lassen nicht locker, wir werden noch mehr beten, wir werden noch mehr Glauben entwickeln durch das Wort, auch durch Predigten wie diese, dass wir sagen, wir lassen nicht locker. Wir haben nichts zu verlieren, aber wir haben ganz viel zu gewinnen, weil da ist noch mehr. Und wir sehen auch in dieser Markus 11 Schriftstelle, dass dein Reden mindestens so entscheidend ist wie dein Glauben. Ich sage mindestens, ich sage nicht wichtiger. Aber ich glaube, dass wir Glauben haben können wie ein Berg und überhaupt nichts verändern, wenn wir nicht reden. Und ich glaube, dass wir reden können wie der beste Prediger aller Zeiten mit ganz kleinem Glauben und auch nichts bewegen können. Die beiden Dinge gehören zusammen. Glauben und Worte sind eine Einheit von Gott. In dieser Schriftstelle, jetzt hier in der Schlachterübersetzung, steht viermal reden und dreimal glauben. Habt ihr das gesehen? Finde ich interessant. Also es zeigt uns zumindest, Gott setzt hier nochmal einen Schwerpunkt drauf und sagt, Leute, es geht darum, dass ihr es auch aussprecht. Glauben, ich komme jetzt aus dem katholischen Hintergrund und da redet man nicht so viel, man betet so. Nichts dagegen, aber man gebraucht nicht Worte. Und das verhindert, dass die ganze Kraft fließt, die in Worten steckt. Denn mit Worten spreche ich ja nicht nur zu Gott und auch nicht nur in die geistliche Welt, die ja meine Gedanken nicht lesen kann. Der Teufel kann meine Gedanken nicht lesen. Er ist weder allgegenwärtig, noch ist er allmächtig, noch ist er allwissend. Das ist allein Gott. Gott versteht meine Gedanken. Ach, meine geistige Umgebung. Reden wir doch mal von Dämonen und Teufel, die genauso existent sind wie Engel und Gott. Die verstehen gar nicht, was ich sage. Eine Krankheitsmacht, die irgendwo Besitz ergreift, die wird nie weichen, wenn ich in mich hineinbete. Aber wenn ich anfange, Worte auszusprechen, die mit dem Wort übereinstimmen und mit Glauben gefüllt sind, dann verändern diese Worte ganz sicher die Atmosphäre, bis hin dazu, dass Materie sich dem Geist anpasst. Es geht also um das beständige Reden dessen, was du glaubst, und um das beständige Vermeiden, das Gegenteil dessen auszusprechen, was du eigentlich willst. Manchmal kommen Leute, empfangen Heilungsgebet und dann höre ich sie nachher im Bistro oder um die Ecke reden und sagen, mir geht's so schlecht. Oh, es tut so weh. Natürlich tut's weh. Das ist ja auch, wir wollen das ja nicht verleugnen. Aber wenn ich ein Gebet empfange von jemandem, der Heilung bei mir ausspricht, dann sollte das mein Point of Contact sein mit Gott. Mein Kontaktpunkt, ab dem ich sage, und jetzt habe ich meine Heilung angenommen, sonst war das Gebet eh wertlos, und ich spreche das jetzt aus. Und wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, sage ich immer, Herrn, gut. Damit lüge ich ja nicht. Ich bin geheilt in den Wunden Jesu. Ehre sei Gott. Und statt Aua sage ich dann, preis sei Gott. Ich bin da auch durch. Ich bin durch üble Erkrankungen durchgegangen. Und ich habe gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob ich immer Aua sage oder es tut so weh oder sage, Ehre sei Gott, ich bin geheilt in seinen Wunden. Ja, man kommt sich manchmal ein bisschen komisch vor dabei. Aber ey, was willst du erreichen? Möchtest du mit deinen Worten deine Umstände verändern oder sollen deine Umstände deine Worte weiterhin prägen dürfen? Weil dann veränderst du nichts. Dann bleibt es einfach, wie es ist oder wird schlimmer. Oder vielleicht zufällig auch mal besser. Aber mit dieser Art Zufall habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich möchte lieber das haben, dass Gott mir was zufällen lässt. Und das hat er gemacht durch sein Wort. Also ergreife ich mir den göttlichen Zufall. Denn er sagt, all denen, die Gott lieben, wird es zufallen, was sie brauchen. Nun, die Fakten können erdrücken. Das will ich gar nicht klein machen. Überhaupt nicht. Es gibt ja auch Prediger, die sehr einseitig hier sind und tun so, als ob das alles dann gar nicht mehr da wäre. Nach einem Gebet fühlst du dich dann wie neu geboren und bla bla bla. Und das ist nicht wahr. Meistens nicht wahr. Es gibt Fakten. Jesus nennt sie hier in dieser Bibelstelle ja Berge. Und Berge in unserem Leben, die gibt es wohl und die scheinen uns manchmal schier zu erdrücken. Die Aussichten, die uns eine ärztliche Diagnose stellt, kann ein ganz übler Berg sein. eine unheilbare Krankheit oder die Aussicht, nur noch kurze Zeit zu leben, sind Berge, die sehr existent und sehr manifest im Leben auftauchen. Aber auch die in die Ehe eingezogene Kälte und Lieblosigkeit kann ein Berg sein, der dich erdrückt. Oder die tiefe Wunde, die du schon seit vielen Jahren mit dir rumträgst und deren Schmerz manchmal unerträglich wird, weil andere wieder reinstochen, ohne es zu merken. Die Entwürdigung durch Arbeitslosigkeit, durch Mobbing, durch finanzielle Not oder durch Süchte und Gewohnheiten, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Die Ängste und Furcht vor der Zukunft, vor Krieg, vor Leid, vor Tod oder vor dem Leben selbst. Oder die Erkenntnis eigener Schwäche und der Tatsache, dass die eigenen Kräfte mehr und mehr abnehmen. Das sind Berge, die uns ganz schön zu schaffen machen können. Jedem Mensch, der Mensch ist. Aber ich möchte eins betonen. Das alles sind Fakten, Tatsachen, aber nicht die Wahrheit. Wir können dabei stehen bleiben, können uns mit den Tatsachen beschäftigen und wir werden nichts daran ändern. Wir werden genau das erleben, was alle anderen erleben. Oder wir fangen an, uns um die Wahrheit mehr zu kümmern als um die Fakten. Ohne die Fakten verleugnen zu wollen. Das möchte ich immer wieder betonen. Es geht nicht darum, so zu tun, als wären sie nicht da. Das ist Blödsinn. Aber mit was beschäftige ich mich? Was gebe ich mehr Raum? Wem gebe ich mehr Raum? Jesus betitelt seinen Auftrag auf Erden folgendermaßen: Ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus erwähnt sehr klar, dass er einen Gegenspieler hat, der sehr interessiert daran ist, uns Menschen zu schaden. Er klärt uns dann auf in Johannes 10, Vers 10, dass der Dieb, der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Teufel stiehlt deine Träume. Der Teufel nimmt dir Möglichkeiten und Würde. Er tötet deine Gesundheit, er tötet deine Hoffnungen und er verdirbt und beschmutzt deine Seele, deine Integrität und deine Ehre. Das ist, was er tut. Jesus lässt uns wissen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Die Bibel sagt uns also, dass Jesus das lebendig gewordene Gott, das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Er ist das Wort und gleichzeitig ist das Wort die Wahrheit. Wir reden nicht von, ich bin ein Weg und eine Wahrheit und ich bin eine Art von Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Das macht ja gerade die christliche Lehre, wenn sie denn wirklich christlich gepredigt wird, biblisch gepredigt wird, für viele schwierig in unserer westlichen Zivilisation. Aber wo bleibt da bitte schön die Toleranz zu anderen Religionen, zu anderen Glaubensrichtungen oder zu denen, die gar nicht glauben? Ich möchte dir was ganz ehrlich sagen, es gibt keine Toleranz aus der Bibel für diese Bereiche. Es gibt nur ein Schwarz und ein Weiß in diesem Bereich. Es gibt sicherlich Grautöne in vielen Bereichen des Lebens, aber hier sagt Jesus, hier gibt es nur den Weg und der bin ich, sagt Jesus. Es gibt nur die Wahrheit und das bin ich. Jesus Christus ist die Wahrheit und das Leben. Jeder, der versucht hat, ohne Jesus ein Leben zu führen, das erfüllend ist, kommt immer, ich habe noch keinen anderen getroffen, an dem Punkt, wo er sagt, also eigentlich ist es nicht, was ich mir gewünscht habe, nicht, wovon ich geträumt habe. Ich habe mit sehr reichen Leuten gesprochen. Ich habe mit sehr armen Leuten zu tun gehabt. Ich habe mit Arbeitern und Angestellten, mit Ärzten und mit allen möglichen Berufsgruppen zu tun gehabt. Und ich habe immer wieder hingehört, wie ist das Leben? Bist du zufrieden? Ist der Reichtum, gibt es dir das, was du gewollt hast? Oder der gute Sex mit jedem Abend einer anderen? Die Leute kamen alle an den Punkt und sagen, nee, also eigentlich ist das nach einer Weile immer wieder so leer. Leute, die in der Esoterik drin waren, die nie aufgehört haben zu suchen, weil sie nie gefunden haben, was sie eigentlich wollten. Immer nur so kleine Spitzen erhascht haben und da ist mehr, ja, da ist mehr. Esoteriker sind die suchendsten Menschen, die du finden kannst. Wenn die Jesus finden, hören die auf zu suchen. Weil du wissen, das war eigentlich, was ich immer wollte. Ich brauche keine UFOs, ich brauche nicht mehr zu Bruno Gröning Freundeskreis gehen, ich brauche nicht mehr irgendwelche Pendelübungen zu machen, Tarotkarten zu legen oder in Okkultismus zu gehen, weil Alles, was ich gehofft habe, finde ich in diesem einen Mensch, in diesem einen Gott, Jesus Christus. Da ist alles drin. Und mal ehrlich, wenn ich das Original habe, warum soll ich mich mit billigen Kopien abgeben? Ich erinnere mich an die Frau, die eine Heilungsschule hat und tief in der Esoterik drin war. Und ich habe ihr was über Jesus geschickt und sie schrieb mir dann einen wunderschönen Brief und sagte, jetzt brauche ich nicht mehr Christus-Energie, ich habe jetzt Christus. Sie hat ihre Heilungsschule dicht gemacht und hat sich Jesus hingegeben. Sagt, ich brauche das nicht, ich brauche jetzt nicht mehr dieses spirituelle Zeug, ich habe jetzt den Glauben an Gott gefunden. Und da ist alles drin, was ich je gesucht habe. Die Frau war älter als ich, sie hat viele Jahre gesucht und hat es nicht gefunden. War immer noch auf der Suche, nach 20, 30 Jahren. Leute, wenn ihr nach 20, 30 Jahren immer noch auf der Suche seid, seid ihr möglicherweise am falschen Weg unterwegs. Dann schaut mal, ob ihr nicht nach Jesus suchen sollt. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott hat diesen Absolutheitsanspruch für sich und sein Wort gestellt, wie wir ihn in unserer Toleranzgesellschaft, wo alles ja relativ ist, nicht gerne akzeptieren. Aber gleichzeitig schreien wir nach einer Lösung. Gleichzeitig verspricht Jesus jedoch jedem, der ihn annimmt, schon hier unfassbare Segnung. Und nach diesem Leben ein ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Und beide Arten von Leben verdienen dieses Wort Leben. Leben, was hier gebraucht wird, ist das griechische Wort Zoe. Es meint ein ganzheitliches Leben, nicht nur so ein bisschen Leben. So, ach, ich lebe jetzt so. Manche haben nur so Leben, wenn das Wochenende kommt oder wenn sie Urlaub haben. Der Rest ist irgendwie, muss man da durch, aber dann fängt das Leben an, Freitagabend. Kennt ihr so? Also als junger Mann war ich so. Freitagabend ging's Leben los. Ja, vorbei und dann konnte man endlich mal tun, was man immer wollte. Und dann war es Wochenende, war Sonntagabend, kam zurück in die Kaserne oder Montagmorgens zurück in den Betrieb. Oh, dann muss man irgendwie wieder die 5 Tage durchstehen. Mittwochs, Donnerstag hat man sich irgendein Event abends gelegt, dass man die Woche irgendwie durchgestanden hat. Und dann am Wochenende lebt man dann. Wie arm. Ich verschenke 5/7 meines Lebens. Vergeude es, lebe es nicht bewusst und finde mich damit ab. Das ist das Schlimmste von all dem. Find dich nicht damit ab. Gott hat eine gute Art des Lebens, die auch in deinem Alltag greift. Die auf deinem Arbeitsplatz montagmorgens um 8 Uhr genauso real ist wie freitags um 17 Uhr. Jesus, die lebendige Wahrheit, hat von Anfang an Menschen geheilt, befreit und gerettet. So die Wahrheit setzt frei. Ich möchte auch betonen, dass es ja Gesetze gibt, sowohl geistliche Gesetze wie auch Naturgesetze, die ganz klar eine Wirkung haben. Das Gesetz der Schwerkraft zum Beispiel ist wirkungsvoll. Demonstration, es wirkt. Selbst wenn du nicht dran glaubst. Es wirkt trotzdem. Jetzt probier mal richtig nicht dran zu glauben. Versucht mal alle jetzt nicht dran zu glauben. Gar nicht.
Ich glaube nicht.
Okay, du glaubst nicht. Und? Ist er gefallen? Ist gefallen. So, das ist das Problem. Das Gesetz greift, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe das mal so gesagt, ich habe ein wunderschönes, großes Aquarium mit vielen Fischen drin und ich bin deren Gott. Ich mache das Wasser neu, ich gebe das Futter, es ist ein geschlossenes System. Wenn ich es nicht mache, sterben die. 2 Wochen ist alles grün, alles tot, wenn ich mich nicht drum kümmere. Es ist gar nicht wichtig, dass die Fische das glauben. Versteht ihr? Wir Menschen benehmen uns manchmal Gott gegenüber so. Ich glaube nicht an Gott. Gott ist da und wenn Gott nicht da wäre, würde keiner von uns mehr atmen. Er hat das Universum geschaffen, er hat diesen Planeten mit seiner Atmosphäre erschaffen. Ich habe neulich einen Bericht gesehen, dass es wohl eine Chance 1 zu 1 bis 2 Milliarden anderen Planeten ist, dass sowas nochmal existiert. Dass alles so zusammenspielt, diese ganzen universellen Komponenten, dass es eine Atmosphäre geben kann, wie wir sie haben. Also Enterprise und so ist eine schöne Serie, aber dass es so viele Planeten mit Leben gibt, ist höchst unwahrscheinlich. Man spricht von einer Chance von 1 bis 3 in der ganzen Milchstraße, eine theoretische Chance. Und selbst die wird als sehr unwahrscheinlich gesehen. Gott hat uns gemacht und er hat uns bis heute auch sehr gut versorgt mit allem, was wir brauchen. Wenn wir aber das Gesetz der Schwerkraft kennen und wir kennen ein anderes Gesetz, können wir dieses Gesetz hier außer Kraft setzen. Und das andere Gesetz ist das Gesetz des Auftriebs. Jeder Vogel beherrscht dieses Gesetz. Wir Menschen bauen das nach in Form von Flugzeugen und Raketen. Das Gesetz des Auftriebs setzt das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft. Darum kann etwas fliegen, obwohl das Naturgesetz der Schwerkraft entgegensteht. Und auf dieselbe Weise sind Krankheit und Leiden Tatsachen. Es ist sozusagen ein Naturgesetz. Wenn hier eine Krankheit meinen Körper befällt, dann kann die dies oder jenes tun. Richtig? Aber diese Fakten können durch die Wahrheit, nämlich ein anderes, ein höheres Gesetz, außer Kraft gesetzt werden. Und die Wahrheit sagt in Jesaja 53, ich zitiere das ja eben schon, in den Striemen Jesus sind wir geheilt worden. Wieder ein Paradoxon. Wie worden? Ich bin aber jetzt krank, mir tut's jetzt weh. Ja. Und doch ist vor über 3000 Jahren dieser Satz aufgeschrieben worden, in prophetischer Voraussicht auf den stellvertretenden Sühnetod Jesu. Die meisten Christen haben kein Problem damit zu sagen, ja, unsere Sünden sind vergeben. Das steht nämlich auch dort drin. Okay, aber bitte Heilung. Woran siehst du, dass deine Sünden vergeben sind? Wie fühlt sich das an? Woran erkennst du, dass das wahr ist? Ich sag dir was, das kannst du nicht. Du kannst es genau auf dieselbe Weise nehmen, wie auch körperliche Heilung. Nur im Glauben. Wenn du dich nicht hier hinstellst oder wo auch immer du das tust und sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben, im Glauben, dass Gott wirklich real ist, dass Jesus wirklich am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dann wirst du es nicht empfangen. Hast du es aber, weißt du es. Das ist das Interessante. Und du sagst, ich fühle aber gar nichts. Ja, dann nimmst du doch mal in Anspruch. Und dann beten wir und dann empfangen wir. Ja, ich weiß es jetzt. Ich kann es dir nicht wirklich erklären, aber ich weiß jetzt, da ist was verändert worden. Wo ich als 20-Jähriger dieses Gebet, ich sag mal, im Halbglauben gebetet habe, nicht im Unglauben, aber im Halbglauben, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich auch. Das war mein Gebet. Nachdem ich einiges gesehen habe, was Gott mit Menschen gemacht hat, meiner eigenen Mutter zum Beispiel, habe ich nachgedacht. Dachte ich, wenn das alles echt ist und keine Show, Leute, dann gehe ich ja an was Wichtigem vorbei. Also habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich auch. Und Gott hat dieses Gebet genommen und hat mein Leben innerhalb von wenigen Tagen vollständig verändert. Kein Mensch musste das tun. Kein Mensch musste mir sagen, was ich nicht mehr tun sollte. Das war auf einmal klar. Ich wusste wieder, was richtig und falsch war. Das habe ich vorher nicht gewusst. Menschen wissen das nach einer Weile nicht mehr, weil wir vermischen so viele Werte und Erfahrungen und Einstellungen und Meinungen oder Anderungen von anderen in unser Wertesystem, dass wir irgendwann unser eigenes Wertesystem bauen. Ah, das fühlt sich gut an, das ist nicht so, ich weiß nicht, das machen wir mal nicht. Das ist Betrug und das ist Lüge und das geht noch so durch. Wisst ihr so, dieses Denken. Gott stellt wieder her, was wahr ist. Denn die Wahrheit hat einen Namen und die ist nicht austauschbar. Und nicht jeder hat seine eigene Wahrheit, sondern es gibt nur eine ultimative Wahrheit. Nun, das zweite Ding, was ich mit euch heute anschauen möchte, ist das Maß des Glaubens. Im Römerbrief 12, Vers 3 steht, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus gibt hier einen Rüffel und sagt, Leute, nur weil ihr einen Titel habt, vielleicht Pharisäer oder Sadduzäer wart, oder irgendeinen hohen Rang in der Welt, irgendeinen Wirtschaftsboss, überhebt euch nicht. Denn ihr seid alle gleich ausgestattet worden, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge, um die geistlichen Dinge geht. Aha. Ich las vor kurzem eine Studie vom Barna Research Group, ein christliches Institut, das religiöse und kulturelle Entwicklungen untersucht. Die hat 2002 eine Untersuchung unter wiedergeborenen Christen in den USA gemacht. Also unter wirklich bekennenden Christen aller möglichen Kirchen und Denominationen. Und die Ergebnisse sind erschütternd. Fast die Hälfte aller wiedergeborenen Christen sind davon überzeugt, dass Satan kein lebendiges Wesen, sondern nur ein Symbol für das Böse ist. 31% aller wiedergeborenen Christen glauben, dass wenn eine Person nur gut genug ist, kann sie sich einen Platz im Himmel sichern. 24% aller Wiedergeborenen glauben, dass Jesus während seines Erdenlebens genauso gesündigt hat wie alle anderen Menschen. 15% immerhin noch aller wiedergeborenen Christen sind davon überzeugt, dass Jesus Christus nach seinem Tod nicht körperlich auferstanden ist. Ungefähr ein Viertel aller wiedergeborenen Christen glauben, dass es nicht so wichtig ist, welchen Glauben man hat, Hindu, Buddhist, Islam und so weiter, da alle im Endeffekt dieselben Lektionen lernen. Ungefähr 95% aller Christen geben zu, in ihrem ganzen Leben niemals eine Person zu Jesus geführt zu haben. Obwohl fast 100% aller Gläubigen zugeben, dass soziales Engagement sehr wichtig ist, geben nur 34% an, im letzten Jahr dafür konkret Zeit aufgewendet zu haben. Zum Beispiel in der Mitarbeit in der Gemeinde, in der sie sind. Die Ehen von wiedergeborenen Christen werden öfter geschieden als die von Ungläubigen. 27% Scheidungsrate statt 24% in der Welt, in den USA. Jeder sechste Christ spendete seiner Gemeinde im Jahr 1999 kein Geld. Nur 8% gaben den Zehnten. Christen bringen 7-mal so viel Zeit mit Vergnügen zu, als sie für geistliche Aktivitäten aufwenden. Und kein einziger der befragten Christen gab an, dass es das höchste Ziel seines Lebens sei, ein hingegebener Jünger Jesus zu werden. 30% aller wiedergeborenen Christen gab zu, während der letzten 7 Tage einen Film mit pornografischem Inhalt angeschaut zu haben. Im Vergleich dazu 40% aller Ungläubigen, also ist nicht mehr so weit davon entfernt. Für mich ist es offensichtlich, dass sich ein großer Teil der Christen nicht sehr intensiv mit dem Wachstum des eigenen Glaubens beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass es in unserer Gemeinde, dass die Statistik anders aussehen würde. Aber dennoch zeigt mir das eine Tendenz. Baue ich nicht aktiv meinen Glauben, kann ich sicher sein, dass der Feind aktiv meinen Unglauben fördert. Jede Zeit, die ich nicht damit bewusst verbringe, mit dem Wort Gottes, mit Christen zusammen zu sein, mich mit geistigen Aktivitäten zu beschäftigen, wird erfüllen mit anderen Dingen und nicht immer mit guten. Ich sage nicht, wir sollen jetzt nur noch in die Kirche rennen. Aber versteht ihr, wenn wir nicht so ein Mindestmaß uns reservieren, so wie eine stille Zeit, die wir morgens in unseren Zeitplan einfach fest installieren, wenn wir das nicht fest installieren, verlass dir drauf, es wird dir wie Sand durch die Finger rennen. Nach 2-3 Wochen ist diese Zeit mit anderen Dingen gefüllt. Und wenn es mit Schlaf ist, und die Balance in deinem Leben verändert sich. Der Feind bekommt mehr Einfluss und Gott immer weniger. Und dein Leben verändert sich negativ. Nun, wie ist das mit der Entwicklungschance des Samens Glaube? Es verhält sich doch so damit, wie mit einem Samenkorn, das jeder Christ mit seiner Bekehrung erhält. Oder nennen wir es doch mal einen Apfel. Ein Apfel hat ja nicht nur einen Samenkorn, sondern es hat ja gleich ein paar. Ich weiß gar nicht, sind es 6 oder 8? Kommt drauf an. Aha, ja, sind die Profis. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, morgens so ein Teil zu futtern. Aber man kann ja andere Dinge damit machen. Man könnte diesen Apfel ja auch als Träger einer neuen Plantage verwenden. Richtig? Wird ein bisschen dauern, aber man könnte Stück für Stück aus dem paar Kernen hier was machen. Ich habe herausgefunden, in meinen Jahren hier so als Pastor, wenn ich Leute beobachtet habe, dass es mindestens 3 verschiedene Gruppen gibt von Gläubigen. Und ich rede jetzt immer von dem, der zum Glauben kommt. Wenn wir nachher das Gebet hier sprechen und zur Lebensübergabe einladen, vielleicht ist heute jemand da, der sagt, ich mache das heute das erste Mal. Dann ist es so, wie wenn du diesen Apfel bekommst. Von Gott. Du bekommst genauso einen Apfel, wie ich ihn vor 22 Jahren bekommen habe und jeder, der dieses Gebet irgendwann mal von Herzen gebetet hat, auch an diesem Tag bekommen hat. Jeder denselben Apfel. Reinhard Bunke hatte denselben Apfel. Joyce Meyer, denselben Apfel. Billy Graham, denselben Apfel. Erstaunlich. Die 3 Gruppen, die ich beobachtete, sind folgende. Die ersten, die nehmen den Apfel und stecken ihn fröhlich in die Tasche. Ah, ich habe ihn, ich hab's. Ich habe jetzt Glauben an Gott. Und dann nehmen sie ihn und legen ihn in ihren heiligen Schrein. Ja, nicht Obstschale, sondern ein heiliger Schrein. Irgendeine Kiste, wo sie so ganz wichtige Dinge drin aufheben. So die Bibel liegt da vielleicht noch drin. Und so ab und zu schauen Sie ehrfürchtig in diesen Schrein. Mein Apfel. Wow, das ist mein Apfel und meine Bibel. Mit der Zeit würde der Apfel ja ein bisschen anders riechen, aber die Kerne würden irgendwann noch übrig sein. Und sie würden dann die heiligen Kerne anschauen und werden ganz begeistert. Dann gibt es die 2. Sorte Christen. Die nehmen ihren Apfel und die graben ihn ein. Die gehen schon einen richtigen Weg. Sie gießen dann ab und zu das, was da rauskommt und freuen sich an der kleinen Pflanze. Sie konzentrieren sich voller Begeisterung auf die schönen weißen Blüten, die es dann immer wieder mal gibt. Aber wenn die verblüht sind, schneiden wir die schnell ab, weil ja neue Blüten kommen sollen. Naja, das Pflänzchen bleibt klein, überschaubar, steht irgendwo in der Fensterbank, dass es jeder sehen kann. Schau, ich bin Christ. Guck, ich habe Frucht. Oder ich habe Blüten. Blüten habe ich. Auch eine sehr gebräuchliche Art, seinen Glauben anzufangen. Aber Gott sei Dank gibt es die 3. Gruppe. Und man kann sich von den ersten 2 Gruppen auch immer noch für die 3. entscheiden, auch später. So, vielleicht fühlst du dich jetzt gerade überführt von Gott, genieß das und nimm es als Chance, deine Entscheidung zu verändern, jetzt in Gruppe 3 zu wechseln. Denn die 3. Gruppe, meiner Beobachtung nach bisher eine Minderheit, die pflanzt ihren Apfel ebenfalls in die Erde. Dann werden die Jungpflanzen allerdings umgesetzt, immer wieder in größere Töpfe, wie das eben die Wurzeln brauchen. Und irgendwann dann ins große Grundstück rausgesetzt. Wenn er stark genug ist, der kleine Baum. Und dann wird er weiter gepflegt. Sie sorgen wundervoll dafür, mit optimaler Düngung. Stickstoff, Phosphor, Kalk, Kali, alles ist genau in der richtigen Menge vorhanden. Das Licht ist genug da und der Boden wird auch immer wieder mal aufgelockert und gegraben. Und sie freuen sich auch an den schönen Blüten, die durch das Wachstum ja immer mehr werden. Jedes Jahr kommen mehr. Aber sie sind mehr konzentriert auf die Frucht, die daraus erwächst. So beobachten sie begeistert nach der Blüte die Fruchtentwicklung und gewinnen immer mehr Samen hinzu, den sie wieder einpflanzen. Sie geben von den Früchten auch reichlich ab. Mache ich jetzt auch mal. Wer mag Äpfel? Roxana. Ei, klasse. So, den kann ich abgeben, wenn ich das Ding im Boden hatte und was Neues entstanden ist. Und schließlich entstehen aus so einem Apfel manchmal ganze Plantagen. Nicht immer. Nicht jeder hat die Berufung eines Reinhard Bonkes oder eines Joyce Meyer. Nicht jeder wird im Fernsehen irgendwann predigen oder wird eine Gemeinde aufmachen oder wird Pastor. Aber ich glaube, dass keiner von uns heute da ist, wo Gott ihn eigentlich haben will. Ich nicht und ihr nicht. Wir sind auf dem Weg. Und wir bestimmen durch den Einsatz mit dem, was wir an Glauben bekommen haben, das Wachstum und auch die Geschwindigkeit, wie wir dieses Ziel erreichen. Denn die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und die Richtung muss immer wieder sein, in den Boden damit. Das neue Saatgut in den Boden. Nicht alles aufessen. Wir dürfen davon was essen. Wenn so ein Apfelbaum blüht, dann kannst du dir viele Äpfel für dich selbst holen, kannst sie genießen. Aber darfst nicht vergessen, immer wieder den Baum zu beschneiden, zu besorgen, dass neue Frucht wächst und auch neue Bäumchen zu pflanzen durch neue Äpfel. Mag noch jemand einen Apfel? Ich traue mich nicht so weit zu werfen, sonst geht das schief. In der Barner Statistik tauchen viele der ersten und ich denke vielleicht noch ein paar der zweiten Gruppe, aber hoffentlich keine oder wenige der dritten Gruppe nur auf. Zu welcher Sorte möchtest du gehören? Das ist für mich die entscheidende Frage dieses Tages. Was Ben Cartwright sagte, das gehört alles uns. Trifft auch auf uns zu. Doch reicht es nicht, sich nur an den Anblick der Verheißung zu freuen. Das wäre zu kurz gedacht. Sie anzuschauen würde heißen, hinter der Schaufensterscheibe stehen zu bleiben, statt den Laden zu betreten und die Gutscheine einzulösen. Es geht darum, sie aktiv in unser Leben und in diese Welt zu ziehen. Und die Verheißungen Gottes sind gratis und frei, für jeden Christ verfügbar. Sie kosten nichts. Ich muss es nicht bezahlen. Aber ich muss es mit Glauben erwerben. Und dieser Glauben setzt voraus, dass wir bleibend in Christus und seinem Wort der Bibel sind. Das heißt ein Leben der Heiligung. Heiligung bedeutet Absonderung. Ich soll mich von Dingen entfernt halten, die mir schaden, obwohl sie vielleicht Spaß machen. Der verheiratete Mann hat nichts im Rotlichtmilieu zu tun. Und er hat auch nicht mit seiner Sekretärin mittags essen zu gehen. Richtig? Jetzt sollte ich da länger drüber predigen. Es setzt voraus, dass wir nach dem Wort Gottes handeln, statt aufgrund unserer Gefühle, unserer Erfahrungen oder auch der uns umgebenden Umstände. Weil das ist, was alle machen. Alle handeln aufgrund ihrer Gefühle, ihrer Erfahrungen und ihrer Umstände, oder? Wenn du machst, was alle machen, wirst du haben, was alle haben. Wenn du es willst, tu es. Vergiss, was ich predige, mach das, was alle machen. Fantastisch. Eine kurze Zeit. Und dann kommt der Preis. Alles, was du tust in diesem Leben, kostet einen Preis. Alles. Lass dir nicht erzählen, es gibt was umsonst. Alles, was du tust, wirst du irgendwann bezahlen. Wenn du gute Dinge tust, wird Jesus für dich bezahlen, wenn du ihn kennst. Das ist die gute Sache. Und selbst über deine Vergangenheit wird Jesus seinen vollen Paycheck einlösen, wird sagen, es ist alles erledigt. All deine Schuld, all das in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, nimmt er weg. Und in Gottes Liebe zu wandeln, ist ebenfalls etwas, was wir zu tun haben, wenn wir in Christus bleibend sein wollen. Sprich, also vollen Zugriff auf die Verheißung haben. Ich habe so viele Christen gesehen, die haben Verheißung genommen, haben angefangen zu sprechen und sogar ein Stück Glauben mitgebracht, aber es ist überhaupt nichts passiert. Nach einer Weile kam dann so die Einstellung, ja, mir passiert immer sowas und ich krieg sowas sowieso nie. Aber selten waren diese Leute bereit, in ihr Leben hineinsprechen zu lassen. Zu sagen, hey, weißt du eigentlich, dass du das und das tust? Das verunehrt Gott. Du beschäftigst Schwarzarbeiter. Du machst das völlig normal, als ob das ganz normal. Du verunehrst Gott damit. Du tust das nicht, was du tun solltest, und tust das, was du nicht tun solltest. Du lebst kein Leben in Absonderung, in Heiligung für Gott. Du lebst, wie du willst, und erwartest dann, dass Gott das irgendwie noch finanziert. Das wird nicht sein. Das wird nicht sein. Gott finanziert nicht unseren eigenen Lebensstil, aber er finanziert sein. Er sagte, trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird er alles andere hinzufügen. Habe ich das letzte Mal ein bisschen mehr drüber gesprochen. Oder geht hin und predigt das Evangelium, aller Kreatur macht zu Jüngern, und ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Kopplung an den Auftrag übersehen so viele Christen. Aber Gott ist doch Liebe, Gott ist doch gut. Ja, aber Liebe lässt Freiraum. Liebe lässt mich auch einen falschen Weg gehen. Wenn du erwachsene Kinder hast und du liebst sie, wirst du sie auch in die Irre gehen lassen. Nicht ohne dein Rat, aber du wirst sie gehen lassen, wenn sie gehen wollen. Du wirst dann da sein, wenn sie zurückkommen, um sie aufzufangen. Du wirst sie nicht manipulieren oder festbinden, kannst du nicht mehr. Du musst sie loslassen, wenn du liebst. Liebe muss manchmal loslassen, das ist nicht immer einfach. Aber nur wer loslässt, bekommt auch das Wirkliche zurück, worum es eigentlich geht. Nicht Abhängigkeiten, sondern wiederum Liebe, die sich auch dann zeigt. So, die Bibel ist der Maßstab, und das wird im 2. Timotheus 3,16 ganz deutlich. Alle Schrift steht dort, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also das Wort Gottes ist unser unveränderlicher Maßstab. Und da haben ja selbst Christen manchmal Schwierigkeiten. Sagen, ja, das haben nur Menschen geschrieben. Ja, aber in wessen Auftrag? Wer hat die Hände geführt? Wer hat die Gedanken gefüllt? Wer hat den Auftrag gegeben? Warum hat die Urkirche im 2., 3. Jahrhundert diese Bücher ausgewählt, diese Briefe, die es ja eigentlich meist waren, um in den Kanon hineingestellt, den wir heute als die Bibel kennen? Katholiken haben noch 3-4 andere Bücher dazugepackt, die Apokryphen. Aber das ist ein begrenzter Kanon, eine begrenzte Sammlung von Büchern, denen unterstellt wird, das ist tatsächlich Gottes Wort und Wille. Das Alte Testament wurde zum Beispiel hauptsächlich deswegen ausgewählt, die Schriften dort, weil Jesus daraus zitiert hat und sie damit belegt hat als Wort Gottes. Ganz viele Zitate aus dem Alten Bund finden wir im Neuen Testament. Und darauf sagten die Kirchenväter, wenn Jesus das als Bibel anerkannt hat, dann wie sollten wir was anderes tun? Die Bibel ist ein sicherer Ort für uns. Da könnte ich jetzt ganz viel drüber reden. Es ist eine fantastische Sache, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen, was von so vielen Autoren über so und so viele Jahrhunderte zusammengestellt wurde und keine Fehler beinhaltet. Die Fehler, die manchmal als Fehler genannt worden sind, die lassen sich ganz schnell als Wahrheit erklären, nicht als Fehler. Wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn man nicht nur das Negative sehen will, dann kann man sich immer an irgendwas aus dem Kontext gerissenem festhalten. Aber wer den Kontext der Bibel kennt, der kommt selbst schnell dazu, dass die Bibel Wahrheit ist. Nicht nur eine, sondern die Wahrheit. Das Wort Gottes belehrt uns darüber, sagt hier diese Schriftstelle an den jungen Pastor Timotheus, was richtig und was falsch ist. Und diese Belehrung brauchen wir. Weil wir wissen es nicht immer automatisch. Wir leben in einer Welt, wo ganz viele verschiedene Wertmaßstäbe existieren. Und du kannst dir dann einen aussuchen. Die Bibel überführt, heißt es, wo wir unser Leben falsch leben und wo wir es korrigieren sollten. Darum sollten wir die Bibel immer wieder lesen. Ist doch viel angenehmer, wenn die Bibel uns korrigiert, als wenn das ein Mensch macht, oder? Wer mag das, wenn dann er kommt und sagt, übrigens, wie du das machst, ist nicht biblisch. Oh, ich habe es schon rausgefunden, ich bin schon am Ändern. Ja, ich habe die Bibel auch gelesen. Okay, ist viel angenehmer. Die Bibel weist uns zurecht, nämlich dann, wenn wir die Grenzen von Gottes Schutzraum verlassen haben und nicht mehr in seinem vollkommenen Willen für unser Leben sind. Diese Zurechtweisung ist nicht diese diktatorische Hand des bösen, richtenden Gottes, sondern sie ist die liebende Umarmung eines Vaters, der genau weiß, wenn du diesen Schutzraum verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen, weil ich liebe dich so sehr, dass ich dir die Freiheit dazu gebe. Er hat Adam und Eva die Freiheit gelassen, vom Baum zu essen. Was wäre leichter gewesen, als den Baum erst gar nicht anzupflanzen? Er wollte keine Marionetten und er will sie bis heute nicht. Echte Liebe lässt los, lässt auch Fehler machen und lässt sogar den Tod zu. Und Gott hat da kein Geheimnis draus gemacht. Er sagt, Menschen, die ohne Gott sterben, werden ewig in der Hölle sein, ewig tot sein, getrennt von Gott. Das ist nicht sein Plan, nicht sein Wunsch, aber das ist Liebe. Liebe lässt das zu. So, er möchte, dass wir aber in seinem Schutzraum bleiben, damit es uns gut geht. Schon in diesem Leben und natürlich erst recht dann in der Ewigkeit bei ihm. Und das Wort heißt es hier, erzieht uns, unser Leben richtig zu leben. Und über unsere Gefühle, über unsere Umstände, über unsere Erfahrungen und sogar über unsere Ängste und Sorgen zu siegen. Was glaubst du, wie anders dein Leben verläuft, wenn nicht mehr Ängste und Sorgen es bestimmen? Sondern wenn du sagst, es ist zwar gerade ein Gefühl von Furcht hier, aber ich weiß, das Wort Gottes sagt das und deswegen werde ich es tun, weil es richtig ist. Und selbst wenn ich dafür jetzt einen Preis zu zahlen habe, es ist okay. Gott wird mit mir sein. Wo bleibt dieser Minimum-Glauben, den wir brauchen? Das Wort Gottes ist unsere lebendige Quelle. Und Gott will, dass wir ganz zubereitet werden, heißt es hier, also ganzheitlich von ihm geleitet werden können. Das Wort Gottes wurde uns gegeben, um uns zu jedem guten Werk auszurüsten. Das Wort gut kann ich wunderbar auch mit richtig übersetzen. Jedes richtige Werk, richtige Tat. Unsere Werke oder Taten drücken nämlich aus, wer wir sind und auch, wer uns wirklich führt. Ist es nicht schön, dass Gott ausschließlich gute, richtige Werke für uns vorgesehen hat? Für diese werden wir durch das beständige Lesen und auch das Meditieren, also das tiefere Nachdenken über das Wort Gottes, ausgerüstet. Es geht darum, um uns zu befähigen, immer das Richtige zu tun. Selbst wenn es mich was kostet, selbst wenn es gegen den Strom ist, denkt an das Bild von letztem Mal, die Fische, die alle so schwammen und der Goldfisch, der schwamm gegen den Strom. Ich mag das Bild. Wir Christen sollten Fische sein, die gegen die Strömung schwimmen können. Und die sich nicht schämen, wenn sie eben alles anders machen. Wenn es diesen oder diesen Bereich angeht. Nicht komisch werden deswegen, ja, sondern sagen, ich kann das erklären. Ich glaube wirklich an die Autorität der Bibel, deswegen schlafe ich mit niemandem, bevor ich verheiratet bin. Das ist ein Beispiel. Oder ich glaube an die Autorität der Bibel, deswegen rede ich jetzt nicht über meinen Chef negativ. Ich glaube, ich soll Autorität achten und ehren. Denn man mag Fehler machen, wie du und ich auch. Aber ich habe mir angewöhnt, für ihn zu beten, statt über ihn zu reden. Okay? Dankeschön. Da fällst du auf in deinem Betrieb. Oder? Ich nehme den Kugelschreiber nicht mit. Und wenn du schon 10 mitgenommen hast, ich nehme keinen mit. Und wenn, dann frage ich den Chef vorher und zahle was dafür, wenn er mir so wichtig ist. Aber das machen doch alle, tanken alle auf Firmenkosten und bla bla bla. Ich nicht. Okay. Ich bin anders. Amen. Und ich traue mich das auch. Ich habe auch in meinen Betrieben, ich bin ja auch 11, 12 Jahre ehrenamtlich hier in dem Dienst gewesen, habe in einigen Firmen gearbeitet. Es war immer wieder herausfordernd, es war immer wieder schön. Die Leute haben mich beobachtet und haben immer wieder angekloppt, ob das echt ist oder ob das irgendwie nur so eine Fassade ist. Man kann ja auch so fromm tun und dann daheim ist man dann ganz anders. Die haben gemerkt, das ist wirklich, der ist wirklich so schräg drauf. Der glaubt das wirklich. Ja, ich glaube das wirklich. Ich habe auch mit Leuten beten können dort. Einige sind sogar geheilt worden, körperlich, die gar nicht an Gott glauben. Dinge passieren, wenn du deinen Glauben lebst und dich nicht schämst für den, der für dich gestorben ist. Mein Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich habe einen Ring und da steht drauf, er starb für mich und ich lebe für ihn. Das ist mir ein heiliges Ding, ein heiliger Bund, den ich mit ihm habe. Er hat gesagt, er gleicht all meinen Mangel aus, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und ich habe eine Menge Mangel aus mir selbst heraus. Aber er ist mein Mangelausgleicher. Überall, wo meine Risse in meinen Fundamenten sind, er gleicht sie aus, Ausgleichsmasse. Wisst ihr? Er bedeckt Dinge zu, er verändert mich. Er gibt mir offene Türen, die ich nie aufbekäme. Er macht aus mir Stück für Stück den Mann, von dem er träumt, von meiner Geburt aus an oder von meiner Schöpfung aus an schon. So, es geht darum, das Richtige zu tun. Und du bist auf dem Weg dahin. Denn wenn wir diese Dinge nicht achten, dann geht es uns vielleicht wie dem Mann mit dem Traum. Ein junger Mann hatte einen Traum, er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Sie wollen. Der junge Mann sagte, dann hätte ich gerne das Ende der Kriege in aller Welt, immer mehr Bereitschaft miteinander zu reden, die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche, mehr Zeit der Eltern für ihre Kinder zu spielen und, da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen hier den Samen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich fasse zusammen. Glaube setzt Wahrheit über Fakten. Das ist ein wichtiges Instrument des Glaubens. Es wird oft unterschätzt, manchmal gar nicht gewusst. Viele Christen reden nur über ihre Fakten, anstatt dass sie die Wahrheit aussprechen, die oft konträr zu den schwierigen Lebensumständen steht, die sie gerade erleben. Und emotional verstehe ich das, aber geistlich muss ich sagen, ihr kommt damit keinen Schritt weiter. Ich kann über meine Situation jammern, 24 Stunden am Tag, und sie wird sich dadurch nicht ein Krümmel verändern. Ich kann auch Sorgen mir machen um meinen Zustand und meine Situation 24 Stunden am Tag. Und diese Sorgen werden mich nur weiter runterziehen. Weil Sorgen multiplizieren sich genauso wie gute Gedanken. Darum sagt Paulus, bedenkt bitte nicht den Müll, bedenkt Dinge, die eine Tugend sind, die auferbauend sind, die was Gutes sind. Das ist ein einfacher Tipp. Aber wir werden ja bombardiert mit schlechten Nachrichten. Hast einen Fernseher an, Nachrichten ein, Zeitung auf, Internet an. Was kommen? Erstmal die Schlagzeilen. Was sind Schlagzeilen? Irgendwas Übles ist passiert. Irgendeiner hat Ehebruch begangen, irgendein berühmter Mensch oder irgendein Erdbeben und Tsunami ist wieder irgendwo gewesen. Wir kriegen all das um die Ohren geschmettert und haben völlig verlernt, dass wir die guten Dinge bedenken und die anderen gar nicht so wichtig nehmen sollen. Nicht ignorieren. Manche betreffen uns ja, damit müssen wir auch umgehen. Aber andere Dinge kann ich auch einfach mal stehen lassen und kann sagen, ich werde mich jetzt auf anderes konzentrieren. Ich muss nicht als erstes meine Zeitung lesen, ich kann als erstes meine Bibel aufschlagen und lasse mich mit guten Gedanken füllen. Und dann bin ich präpariert auch für andere Dinge, die mich den Tag über erreichen. Und wir haben uns angeschaut, dass jeder das Maß des Glaubens hat. Jeder hat seinen Apfel. Und es liegt an dir, was du damit machst, wie du damit umgehst, wie viel daraus wird letztendlich. Worauf konzentriert sich dein Leben? Aber bei all dem ist das Wichtigste doch überhaupt, den Apfel zu haben. Und ich möchte jetzt gerne ein Gebet mit euch sprechen, wo jeder, der ihn noch nicht hat, sich abholen kann. Dieses Gebet ist kein Automatismus, es ist keine Zauberspruchformel. Das Gebet meint einfach nur, du willst etwas von Herzen, weil du erkannt hast, dass es für dich ist. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, deine Schuld getragen hat, wie auch meine, damit du sie nicht mehr tragen musst, damit du ein Leben führen kannst, in seiner Kraft, eine neue Chance bekommst. Das fand ich damals so genial. Nach 20 Jahren Leben gibt Gott mir eine ganz neue Chance. Meine Mutter war doppelt so alt wie ich, hat eine neue Chance bekommen. Ich habe 70-Jährige zu Gott geführt, die haben eine neue Chance bekommen, nach 70 Jahren all den Müll des Lebens vergeben bekommen und einen neuen Start zu machen. Das ist eines der größten Dinge. Das ist für mich größer als jede Heilung, die ich gesehen habe. So lasst uns doch die Augen schließen und uns auf Gott konzentrieren, gerade jetzt. Und jeder, der das möchte, sprich mir doch nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich liebe dich. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Und ich bitte dich, vergib mir. Nimm all die Last von mir. Ich gebe dir auch all meine Sorgen und Ängste. Ich kann sie nicht wirklich tragen. Nimm du sie. Denn du hast gesagt, du bist besorgt für mich. Und ich empfange von dir jetzt die Vergebung meiner Schuld und Gottes Kindschaft. Ich bin jetzt dein Kind. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, in Jesu Namen, führe du mein Leben von dieser Stunde an bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte, dass wir noch die Augen einen Moment geschlossen halten. Ich möchte fragen, wer von Ihnen, wer von euch hat das heute das erste Mal ganz bewusst gebetet? Bitte um kurzes Handzeichen. Ehre sei Gott. Sollte sich jemand gerade nicht trauen. Hier vorne steht eine junge Frau, die wird hier auch stehen bleiben nach dem Ende des Gottesdienstes und die würde gerne mit jedem, der dieses Gebet für sich entschieden gebetet hat, noch ganz persönlich für beten und auch noch ein kleines Geschenk überreichen, das helfen soll, damit der Start mit Gott richtig gut.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, Mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.